Glamour, Liebe, Rosenkriege.
Naja, und was uns im Leben der Promis sonst noch interessiert?
Bunte Menschen, der Promi-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bunte Menschen. Ich bin Lilly Burger.
Und ich bin Barbara Fischer. Wir beide sind Redakteurinnen bei Bunte. Heute sprechen wir über eine Frau, die so schlimme Dinge erlebt hat, die man sich kaum vorstellen kann. Die Rede ist von Gisèle Pélicaud. Sie hat nun ihre Autobiografie veröffentlicht und genau darüber wollen wir heute sprechen. Über das Verbrechen, die gesellschaftlichen Folgen und was das mit ihrer Familie gemacht hat.
Bevor wir uns aber Gisèle Pélicaud widmen, schauen wir wie immer, was in unserer Promi-Welt sonst noch so los war.
Werbung.
Ohne deine Hilfe wäre ich morgen noch nicht umgezogen, Marc. Hier, nimm mal den Karton. Hä? Marc?
Lass dich nicht kaltstellen von der Erkältung. Aspirin Complex wirkt gegen mehrere Symptome gleichzeitig. Es lindert Erkältungsschmerzen, Fieber und befreit sogar Nase und Nebenhöhlen. Schnell, effektiv bis zu 6 Stunden.
Los geht's. Hep.
Aspirin Complex. Trotz Erkältung voll im Leben. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihre Ärztin, Ihren Arzt oder in Ihrer Apotheke.
Bunte Spotlight.
Ja, ich weiß nicht, wie es dir geht, Babsi, aber ich habe schon bei so mancher Promi-Trennung den Glauben an die Liebe verloren. Gerade erlebe ich aber mal das Gegenteil davon, denn die Trennung von Pop-Superstar Katy Perry und Schauspieler Orlando Bloom zeigt, man kann sich in Liebe verbunden bleiben und ein Happy End gibt's danach auch noch für jeden.
Jetzt soll's auch bei ihrem Ex Orlando Bloom wieder gefunkt haben. Beim beliebten Super Bowl in San Francisco zeigte er sich Arm in Arm mit einer neuen Frau an seiner Seite. Bei der Auserwählten des Hollywood-Stars handelt es sich um die Schweizerin Luisa Lemmel. Das 28-jährige Model stammt aus Zürich, lebt mittlerweile in New York und lief bereits für Marken wie Calvin Klein und L'Oreal. Schon Anfang Januar sollen die beiden auch einen gemeinsamen Skiurlaub in ihrer Heimat verbracht haben. Ja, aber trotzdem genießen sie ja ihr Glück noch sehr diskret.
Ja, im Gegensatz zu Katy Perry und Justin Trudeau, die machen aktuell richtig ernst, denn Trudeau soll ihr ein neues Liebesnest geschenkt haben. Für rund 2,6 Millionen Euro kaufte er ihr eine imposante Villa im noblen Stadtteil Outremont in Montreal. Das Anwesen soll künftig das neue gemeinsame Zuhause der beiden werden. Ich glaube, wir können davon ausgehen, dass sie es dort recht komfortabel haben werden. Aber in Sachen Liebesglück müssen wir auch gar nicht bis nach Kanada blicken. Auch unsere Olympiahelden hier haben teilweise nicht nur im Spitzensport Gold gewonnen, sondern sind auch privat echte Gewinner.
Zum Beispiel die Gold- und Silbergewinnerin im Paarrodeln Diana Eidberger. Mit ihr hat Bunte kürzlich nach ihren Siegen gesprochen und da hat sie verraten, dass es das jetzt für sie mit Olympia war und sie sich jetzt ganz auf ihr Familienleben fokussieren will. Vor allem will sie eins, sie will endlich den Heiratsantrag von ihrem Lebensgefährten Chris annehmen. Sie könne es kaum erwarten, seine Frau zu werden. Einen 5-jährigen Sohn haben sie schon und aktuell wird ein Haus in Bad Aibling bei Augsburg gebaut. So nobel wie die Villa von Katy Perry wird das vielleicht nicht, aber garantiert das absolute Traumhaus von unserer Olympiaheldin.
Ja, und weil wir jetzt eh schon so im Liebesglück schwelgen, müssen wir auch noch über eine romantische Hollywood-Hochzeit sprechen. Schauspielerin Maya Hawke, die Tochter von Uma Thurman und Ethan Hawke, hat nämlich am Valentinstag geheiratet. Ich finde, relativ früh mit 27 gab sie Musiker Christian Lee Hudson in New York City das Ja-Wort. Und passend zu New York trug sie ein ärmelloses weißes Kleid mit U-Boot-Ausschnitt und einer tiefen Taille, die mit einer zarten Schleife verziert war. Also ein eleganter, klassischer Look, ganz ohne Hollywood-Pomp. Ihre Eltern hat sie an ihrem besonderen Tag natürlich auch hinter sich vereint. Nicht ganz selbstverständlich. Schließlich trennten sich die beiden 2005, weil er untreu gewesen sein soll. Für Tochter Maya wäre es natürlich schön, wenn es ab jetzt für immer hält. Bevor es mit dem Hauptteil losgeht, möchten wir an dieser Stelle eine Triggerwarnung aussprechen, denn es geht um sexualisierte Gewalt. Auf wen das retraumatisierend wirken könnte, sollte den Hauptteil besser auslassen.
Heute sprechen wir über eine Frau, die in den vergangenen 2 Jahren zu einem Symbol geworden ist. Für Mut, für Würde und für einen gesellschaftlichen Wandel. Und gleichzeitig über eine Frau, deren eigenes Leben komplett zerbrochen ist. Es geht um Gisèle Pélicaud und um einen der erschütterndsten Vergewaltigungsprozesse der Geschichte. Was diesen Fall so besonders macht, ist nicht nur das unfassbare Verbrechen, sondern auch das, was danach passiert ist. Jetzt hat Gisèle Pélicaud ihre Autobiografie Eine Hymne an das Leben veröffentlicht. Die ganze Welt spricht darüber und wir wollen das auch. Es geht um den Fall, die gesellschaftlichen Folgen des Prozesses und über die Brüche in ihrer eigenen Familie, die dieser Fall hinterlassen hat.
Ja, du hast es gerade schon gesagt, Gisèle Pélicaud ist in aller Munde und sie hat anlässlich ihres Buches jetzt auch erstmals richtig viel und offen gesprochen. Vor allem der Titel ihres Buches hat direkt für Aufsehen gesorgt, weil er sehr mutmachend und positiv klingt und das hat man nicht erwartet, denn diese Frau hat Dinge erlebt, die wirklich kaum auszuhalten sind. Über Jahre hinweg wurde sie von ihrem eigenen Ehemann betäubt und nicht nur von ihm, sondern auch von vielen anderen Männern vergewaltigt. Dokumentiert sind ja rund 200 Fälle und trotzdem ist dieses Buch kein Buch des Hasses. Es ist kein Rachefeldzug. Es ist ihre Geschichte und auch ihr Versuch zu zeigen, dass sie ihr Leben nicht auslöschen bzw. vergessen will.
Lass uns nochmal über das Verbrechen sprechen. Ihr Leben veränderte sich ja am 2. November 2020. Gisèle Pélicaud wird auf die Polizeiwache bestellt. Warum? Ihr Mann Dominique Pélicaud war ertappt worden, wie er Frauen in einem Supermarkt unter den Rock filmt. Für sie war das zunächst ein schockierender, aber irgendwie nicht überwindbarer Fehltritt. Sie beschreibt ihren Mann auch in ihrem Buch als wirklich feinen Kerl, mit dem sie seit 1971 verheiratet war. Doch dann passiert was Schlimmes, denn die Ermittler zeigen ihr auf der Wache diverse Fotos und Videos. Material, was man auf dem Computer ihres Ehemannes gefunden hatte. Und dort sind 200 dokumentierte Vergewaltigungen. Und zwar im eigenen Schlafzimmer. Sie liegt darauf reglos, bewusstlos, ja eigentlich schlafend. Und sie beschreibt auch in ihrem Buch, dass sie sich selbst gar nicht erkannt hatte. Also sie dachte, wer ist diese Frau, die da so reglos liegt? Und man muss auch wissen, sie litt ja jahrelang an massiven Gedächtnisstörungen, an Erschöpfung, an körperlichen Beschwerden. Und sie wusste nie, woran das eigentlich liegt, warum es ihr so schlecht geht. Aber ihr Mann hatte sie halt über die Jahre immer wieder mit Medikamenten wie Zolpidem oder Temesta betäubt und hatte sie zum Sex angeboten an irgendwelche fremden Männer aus der Region. Und dadurch sind natürlich auch diese Schmerzen nachts entstanden. Aber sie wusste ja nicht, was da nachts passiert.
Ja, und genau das ist ja das Verstörende an diesem Fall. Es war nicht irgendein fremder Mann, es war der eigene Ehemann. Und ich habe es letztes Mal auch schon in der Marius-Folge gesagt, man erwartet immer Vergewaltiger, das sind Monster. Aber es sind eben nicht irgendwelche psychisch Kranken, die du an der Straße an komischem Verhalten erkennen würdest, sondern es sind eben die Männer, die man auch zu Hause hat oder die man in der Familie hat. Und genauso war es hier in diesem Fall. Es war ihr eigener Ehemann, ein Mann, mit dem sie 50 Jahre verbracht hat, mit dem sie 3 Kinder großgezogen und sich ein Leben aufgebaut hatte. Also wirklich unvorstellbar. Ja, und der Prozess, der begann dann im September 2024 in Avignon und er war von Anfang an mehr als nur ein Strafverfahren. Es war ein Gesellschaftsprozess. Denn ein entscheidender Moment war Giselles Entscheidung, den Prozess öffentlich stattfinden zu lassen. Ursprünglich war ein Verfahren unter Ausschluss der Öffentlichkeit vorgesehen, doch sie wollte Transparenz, sie wollte, dass die Beweise gezeigt werden. Und vor dem Gerichtsgebäude standen jedes Mal Hunderte von Frauen, aber auch Männer, die für sie demonstrierten. Es wurde applaudiert, wenn Gisèle das Gebäude betrat und sie wurde als Heldin gefeiert. Und dass sie zur Ikone, also sozusagen zu einer Marke wurde, die für etwas steht. Das zeigt auch ihr Name übrigens, weil eigentlich heißt sie ja gar nicht mehr Gisèle Pélicaud. Sie hat wieder ihren Geburtsnamen Guyou angenommen. Für die Öffentlichkeit will sie aber Gisèle Pélicaud bleiben. Und für eine Sache steht dieser Name garantiert, also für den Mut, sich ihrem Mann und 50 Mitangeklagten bei Gericht entgegenzustellen. Und sie hat ja diese Männer auch als Mauer aus Augenbrauen in ihrem Buch sehr eindringlich beschrieben. Sie wurden alle am Ende schuldig gesprochen und ihr Ehemann Dominique Pélicaud erhielt 20 Jahre Haft, die Höchststrafe, die anderen zwischen 3 und 15 Jahren.
Also erstmal gut, dass sie natürlich für schuldig gesprochen wurden, aber natürlich war die Kritik trotzdem groß, weil es ja eigentlich viel zu wenig ist für das, was diese Männer gemacht haben und vor allem für das, was ihr Ehemann geleistet hat. Und sie hat ja auch selbst immer wieder danach in Interviews gesagt, ohne diesen Support von außen, ohne dieses jeden Tag gehe ich hin und da stehen hunderte von Menschen, die mich ja bejubeln und anfeuern, hätte sie das ja auch gar nicht durchgestanden. Und das zeigt doch mal wieder, was eine Gesellschaft oder was die Menschen bewegen können.
Aber man muss auch sagen, es standen dort doch mehr Frauen als Männer. Und da hätte man sich gewünscht, dass sich einfach auch mehr Männer solidarisieren, damit man versteht gesellschaftlich, eigentlich, dass die Männer mitkämpfen müssen und dass diesen Kampf gegen sexualisierte Gewalt die Frauen nicht alleine austragen können.
Ja, du hast es gerade schon gesagt, der Prozess hat wirklich weltweit eine Debatte über sexualisierte Gewalt ausgelöst. Über Einwilligung, über patriarchale Strukturen und über die Frage, wie ist es möglich, dass so viele Männer sich auf ein solches Angebot einlassen, dass ein Mann seine Frau anbietet, die bewusstlos ist. Und da steigen so viele Männer drauf ein. Und man hat ja auch gesehen, wenn man sich diese Männer angeguckt hat, das war ja wirklich, wie du es auch vorhin schon gesagt hast, ein Querschnitt der Gesellschaft. Es waren jetzt nicht nur psychisch erkrankte, arbeitslose Männer in einem hohen Alter. Nein, da war jeder Beruf dabei, da war jedes Alter dabei. Also wirklich, ja, jeglicher Typ aus der Gesellschaft. Und dann hat sich natürlich viel verändert. Und Giselle sagt selbst nach dem Urteil, sie hoffe natürlich vor allem, dass die gesellschaftlichen Debatten etwas verändern. Und einer ihrer zentralen Sätze ist, die Scham muss die Seite wechseln. Und das ist deshalb so kraftvoll, weil Opfer sexualisierter Gewalt oft zusätzlich mit Misstrauen, Unterstellungen und Schuldzuweisungen konfrontiert werden. Also oft passiert es ja so, dass man dann denkt, oh Gott, habe ich falsche Signale zum Beispiel gesendet? Habe ich was falsch gemacht? In dem Sinne ging es ja bei ihr nicht, weil sie ja gar nicht anwesend war. Aber ja, sie wollte einfach, dass man diesen Leuten Stimmen gibt, dass man ihnen glaubt. Und wenn eine Frau so lange missbraucht wird, ohne es zu bemerken, also es ist eigentlich unvorstellbar. Und deswegen war ihr öffentliches Auftreten wirklich auch so viel mehr als Mut. Es war so ein bewusstes Zeichen.
Ja, und es ist auf jeden Fall ja eine positive Entwicklung, dass sich seit dem Prozess juristisch etwas bewegt. Du hast es ja auch schon angesprochen. Das Parlament, das französische, hat beschlossen, dass nur noch Ja, Ja heißt. Also das heißt, Geschlechtsverkehr erfordert eine klare Zustimmung. Und Schweigen ist eben nicht gleichbedeutend mit einer Zustimmung. Aber trotzdem hat der Prozess auch gezeigt, wie nah wir teilweise geistlich und auch gesetzlich noch am 18. Jahrhundert dran sind. Ein Angeklagter hat ja zum Beispiel versucht, sich vor Gericht damit zu rechtfertigen, dass er dachte, das sei okay, was er da mache, denn der Mann habe es ja erlaubt und sei einverstanden gewesen. Und dann muss man sehen, aus der Sicht des 18. Jahrhunderts war das wirklich okay. Da besaß ein Mann seine Frau, so wie er sein Schlafzimmer und sein Bett besaß, einfach weil es im Code Napoleon hieß, eine Frau schuldet ihrem Mann Gehorsam, sobald sie heiratete. Und davon hat man sich in Frankreich gesetzlich und geistig nur ganz langsam wegbewegt. Und dieser Grundstein erklärt auch, warum das immer noch in den Köpfen vieler ist. Und jetzt muss man aber auch leider sagen, dass während die Gesellschaft über all diese Dinge diskutierte, Giselle Pellicots Familie zerbrochen ist. Sie beschreibt das sehr eindringlich, wie nach den Enthüllungen alles zu Bruch ging. Nicht nur ihr Zuhause mit all ihren Gegenständen, sondern auch Erinnerungen. Für ihre drei Kinder war direkt klar, ihr Vater ist ein Monster, Punkt. Sie haben zu Hause die Fotos zerstört, den Haushalt aufgelöst, doch Giselle konnte diesen radikalen Schritt nicht vollziehen. Und genau hier beginnt der große Riss, vor allem zwischen ihr und ihrer Tochter Caroline Darrien.
Monatelang herrschte Funkstille zwischen Mutter und Tochter, weil Caroline ihrer Mutter vorwirft, sie nicht als Opfer anzuerkennen. Weil auch von ihr gab es Fotos, die aufgetaucht sind auf dem Computer, sie in Unterwäsche zeigend, schlafend. Man weiß bis heute nicht, wurde sie von ihrem Vater missbraucht oder angeboten? Sie vermutet aber, dass sie missbraucht worden ist. Und sie hat auch kürzlich ein Buch veröffentlicht und spricht da von den Vergessenen des Prozesses, den Angehörigen, die ebenfalls Opfer wurden. Und für die Tochter ist halt klar, der Vater ist ausschließlich Täter.
Ich glaube, für die Tochter ist jede Differenzierung der Mutter schwer erträglich. Und hier muss man sagen, gibt es auch von außen Kritik an Giselle Pellicot. Denn obwohl sie eine riesige gesellschaftliche Debatte angestoßen hat, trägt sie möglicherweise auch dazu bei, dass sexualisierte Gewalt unsichtbar gemacht wird, nämlich die an ihrer Tochter, weil über den möglichen Missbrauch an ihrer Tochter vor Gericht ja nicht gesprochen wurde. Man kann aber natürlich auch den inneren Konflikt von Giselle Pellicot verstehen, die sagt, wenn ich alles löschte, wäre ich tot. Sprich, wenn ich in allem nur das Schlechteste vermute und sehe, dann habe ich ja kein Leben mehr.
Natürlich will sie, dass es ihrer Tochter gut geht, dass ihre Tochter ja Recht bekommt. Aber da sind so viele Dinge, glaube ich, passiert, wie du gerade schon sagst. Man kann nicht allem gerecht werden. Und das Verhältnis ist ja auch immer noch, sage ich mal, schwierig angespannt. Da hat sie jetzt auch im Spiegel-Interview groß drüber gesprochen. Aber sie sagt auch, mittlerweile telefonieren sie wieder täglich und nähern sich Step by Step an. Und sie sagt, ich glaube, wir brauchen einfach noch Zeit. Und sie versteht auch und sagt, hey, meine Tochter Caroline wartet auf Antworten. Antworten, die ihr aber nur einer geben kann. Und das ist ihr Vater Dominique Pellicot. Und hier wird es jetzt auch wieder komplex, beziehungsweise viele Menschen können es nicht ganz nachvollziehen. Denn Giselle hat in ihrem Buch auch gesagt, sie möchte ihren Ex-Mann im Gefängnis besuchen. Seit November 2020 hat sie nicht mehr direkt mit ihm gesprochen und auch während des Prozesses nicht. Aber sie sagt, sie braucht Antworten. Nicht nur für sich, sondern auch für ihre Tochter. Er muss mir die Wahrheit sagen. Sie hat den Besuch noch nicht beantragt, aber hofft, dass sie ihn im Herbst treffen kann. Und sie sagt auch, es geht hier nicht ums Verzeihen, sondern es geht ums Verstehen.
Ja, und das finde ich eben schon nachvollziehbar. Sie erklärt ja, dass diese 50 Ehejahre für sie nicht einfach eine Lüge waren. Diese Beziehung war für sie Geborgenheit, Aufstieg, Familie. Sie hatte früh ihre Mutter verloren, hat Stabilität gesucht. Und Dominique war für sie lange eben ein liebevoller Partner, ein engagierter Vater, jemand, mit dem sie glaubte, dem Schmerz ihrer Kindheit entkommen zu sein. Und diese beiden Wahrheiten, die stehen nun mal nebeneinander und lassen sich nicht in Einklang bringen. Der fürsorgliche Ehemann und der Mann, der sie systematisch betäubte und anderen auslieferte. Ja, und viele erwarten von ihr eine klare, eindeutige Haltung, aber sie beschreibt, dass das Leben eben nicht so eindeutig ist, dass Erinnerungen nicht einfach gelöscht werden können, ohne sich selbst auszulöschen. Leider könnten jetzt aber hinsichtlich Dominique Pellicot aber noch mehr Verbrechen zum Vorschein kommen. 2022 wurden zwei ungelöste Verbrechen aus Paris mit ihm in Verbindung gebracht. Die sind nämlich genau dann passiert, als die Pellicots in der Nähe von Paris wohnten. Eine versuchte Vergewaltigung aus dem Jahr 1999 wurde begangen an einer jungen Immobilienmaklerin. Das hat Dominique Pellicot auch zugegeben. Er hatte sie in eine Wohnung gelockt, für die er sich angeblich interessiert hatte. Er hatte versucht, sie zu betäuben, aber sie konnte sich befreien und in einem Wandschrank einschließen. Und der zweite Fall hat eben eklatante Ähnlichkeiten aufgewiesen und ist aus dem Jahr 1991 und der endete sogar mit Mord.
Ja, es ist schwierig und wie gesagt, ich finde, man kann sie verstehen, aber natürlich belastet sowas die ganze Familie. Und das Buch schildert wirklich diesen Zerfall sehr taktvoll und ich finde das auch sehr besonders bei Giselle, dass sie diese ganze Lebensgeschichte aufschreibt und sie erzählt auch wirklich offen über dieses Drama ihrer Familie, über ihre Ehe mit Dominique, aber sie klagt nie an. Also ich finde, man merkt richtig, wie sie sich wirklich damit auseinandergesetzt hat.
Ja, ich würde auch deshalb sagen, dass eine Hymne an das Leben deshalb kein Enthüllungsbuch ist, sondern mehr ein Buch über Selbstbehauptung. Giselle Pellicot will nicht auf diese Opferrolle reduziert werden. Sie beschreibt ja ihre Kindheit, ihre Ehejahre, ihre Familie und sie versucht ihr Leben als Ganzes zu betrachten, nicht nur als Tatort. Sie schreibt, dass die Liebe sie nie verlassen haben, dass sie nicht gestorben sei und dass ihr Vertrauen, früher vielleicht ihre Schwäche, heute ihre ganz besondere Stärke sei.
Ja, und ich glaube, das ist auch so ein bisschen diese größte Provokation dieses Buches, dass sie sich ihr Recht auf Glück einfach nicht nehmen lässt. Und was ja auch besonders schön ist, und ich glaube, das ist so eine Überraschung, womit keiner gerechnet hat, Giselle Pellicot liebt wieder. Sie hat seit einiger Zeit einen neuen Partner an ihrer Seite, den sie liebevoll Jolou nennt. Und der hat sie schon in diesen schweren Monaten im Gerichtssaal begleitet, aber er blieb da immer im Hintergrund. Und sie hat jetzt auch im Fernsehen, im französischen Fernsehen ganz strahlend gesagt, es ist so wunderbar, dass ich mich neu verlieben konnte. Wir sind wie zwei Jugendliche, die einander entdecken. Und ja, dass sie jetzt doch auch nochmal diese Nähe, diese Intimität zulassen kann, ist ja irgendwie was ganz Tolles für sie, dass sie nicht das Vertrauen in alles verloren hat. Und sie sagt auch selber, ihr Körper habe die Qualen nicht in Erinnerung behalten. Und das ist, also besser kann es ja eigentlich nicht gehen.
Ja, und es zeigt ja auch, dass Heilung nicht immer so aussieht, wie wir uns sie vorstellen. Sie lebt ja mittlerweile an der Atlantikküste und ich glaube, für sie ist das jetzt das Beruhigendste, dort sehr anonym und unerkannt leben zu können. Das hat sie ja auch in Interviews erzählt. Das ist auch ein Ort, der sie ihrer Tochter vielleicht wieder näher bringt, denn die hat dort auch ein Haus. Und ja, ich glaube, das Schöne ist, dass sie jetzt auch sagt, die schönen Jahre stehen ihr jetzt bevor.
Ja, und ich meine so oder so, was bleibt, ist ein Fall, der die Gesellschaft erschüttert hat und eine Familie, die, glaube ich, noch sehr, sehr lange damit zu kämpfen hat, wahrscheinlich für immer. Aber Giselle Pellicot ist für viele zu einer Ikone geworden und vor allem hat sie sich ihr Leben nicht nehmen lassen und sie will nicht als Opfer gesehen werden und ich finde, das hat sie mit ihrer eigenen Geschichte auch geschafft.
Ja, allein, dass sie diese wichtige gesellschaftliche Debatte über sexualisierte Gewalt angestoßen hat, ist unglaublich wichtig. Aber jetzt bleibt natürlich auch zu hoffen, dass das kein kurzzeitiger Trend bleibt. Wir haben es ja bei MeToo gesehen. Die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit wendet sich dann auch wieder so ein bisschen ab und das ganze Thema rückt in den Hintergrund, bis dann wieder was ganz, ganz Schlimmes passiert. Und das zeigt, dass wir eigentlich kontinuierlich weiterarbeiten müssen und dass wir vor allem jetzt nicht nur darauf schauen müssen, dass sich Frauen solidarisieren, sondern dass wir jetzt auch die Männer brauchen, dass Männer darüber sprechen, was ist gesundes Verhalten, was ist gesunde Männlichkeit. Weil ich würde mir auch wünschen, dass wir nicht wie in letzter Zeit hier sitzen und über Marius sprechen, über die Epstein-Files sprechen, über Giselle Pellicot sprechen, sondern ich möchte auch wieder über schöne Geschichten hier sprechen. Das stimmt.
Werbung.
Gerüchte überschatteten zuletzt die Beziehung von Moderatorin Sophia Tomalla und Tennisstar Alexander Zverev. Auslöser waren Spekulationen rund um seine Freundschaft zur Influencerin Caro Dauer. Doch nun zeigt ein neues Foto von Sophia Tomalla und Alexander Zverev wieder klare Nähe. Wir haben deshalb in die Sterne geschaut, ob diese Beziehung nach der überstandenen Krise sogar stabiler werden kann. Alexander Zverev ist 28 Jahre alt, wurde am 20. April geboren und ist damit Stier. Sophia Tomalla ist 36 Jahre alt, wurde am 6. Oktober geboren und ist Waage. Es treffen also Erdzeichen Stabilität und Luftzeichen Balance aufeinander. Stiere stehen für Loyalität, Beständigkeit und Beschützerinstinkt, Waagen dagegen für Beziehungssinn, emotionale Intelligenz und den Wunsch nach Harmonie. Eine Kombination, die nach schwierigen Phasen oft besonders tragfähig wird. Astrologisch spielt aktuell Venus eine wichtige Rolle. Der Planet der Liebe stärkt Bindungen. Gleichzeitig sorgt Saturn für Ernsthaftigkeit und Verbindlichkeit. Für ein Paar wie Stier und Waage bedeutet das, Probleme werden nicht verdrängt, sondern strukturiert gelöst. Unter dieser Konstellation besonders wichtig, Dackel Mischka, den er ihr im Oktober 2025 geschenkt hatte, weil ihr Hund gestorben war. Denn dieser symbolische Familienfaktor stärkt jetzt Stabilität und Zusammengehörigkeit. Zusätzlich bringt Jupiter eine Phase von Wachstum und Vertrauen. Gerade nach äußeren Störgeräuschen oder Gerüchten kann diese Energie helfen, wieder mehr Sicherheit ineinander zu finden. Stiere geben Halt, Waagen geben emotionale Balance. Wenn beide ihre Stärke leben, entsteht daraus eine sehr belastbare Partnerschaft. Die Sterne zeigen aktuell eher Vertiefung als Distanz. Unser kosmischer Tipp für die beiden lautet, setzt weiter auf Verlässlichkeit im Alltag und Offenheit in Gesprächen. Genau daraus entsteht jetzt die Stabilität, die eure Beziehung langfristig stärker machen kann. Das war's auch schon wieder mit einer neuen Folge Bunte Menschen. Wir hoffen, sie hat euch gefallen. Abonniert uns gerne auf Apple Podcasts, Spotify und Co., damit ihr keine Folge mehr verpasst.
Und hinterlasst uns unbedingt eine Bewertung, da würden wir uns mega drüber freuen. Und wenn ihr Anregungen oder Wünsche habt zu einem bestimmten Thema oder einem prominenten Gast, dann schreibt uns gerne entweder per Mail an buntemenschen@buddha.com, alles zusammengeschrieben, oder per Direct Message an unseren Instagram-Kanal Bunte. Wir freuen uns auf nächste Woche.
Tschüss. Jeden Donnerstag. Bunte Menschen, der Promi-Podcast.